Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Es begrüßt Sie Annette Riedel. Der Wortwechsel kommt heute aus Hannover und zwar von einer gemeinsamen Veranstaltung von Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagen Stiftung. Unser Thema: Wenn extreme Angst machen, der Klimawandel und die Psyche. Es diskutieren Ralf Schüle vom Wuppertal-Institut für Klimaforschung, Professor Andreas Zick von der Universität Bielefeld und Professor Gerhard Rehse von der Universität Koblenz-Landau. Herr Rehse, im Rahmen des Studiengangs, den Sie leiten, Mensch und Umwelt, befassen Sie sich zum einen mit ökonomischen Fragen des Klimawandels, aber eben auch mit psychologischen Fragen. Brauchen wir eigentlich sowas wie einen neuen Studiengang, die Psychologie des Klimawandels?
Also ich glaube, was wir brauchen, sind Studiengänge, die die Komplexität von sowas wie dem Klimawandel deutlich machen und angehen. Ja, wir haben sehr viele Studiengänge in Deutschland, die sehr umweltwissenschaftlich orientiert sind. Das ist auch, glaube ich, eine der wichtigsten Grundlagen, dass wir eben sowohl in den Sozialwissenschaften erfahren, was wissen die Umweltwissenschaften, was können wir aus den Umweltwissenschaften mitnehmen, aber auch die Umweltwissenschaften erfahren, was können Sozialwissenschaften und an der Stelle auch vor allem die Psychologie beitragen.
Wir sollten vielleicht in der Diskussion versuchen, ein bisschen zu trennen, wenn wir uns fragen, was macht der Klimawandel mit der Psyche, zwischen denjenigen Menschen, deren Psyche betroffen ist, die Katastrophales als Folge des Klimawandels erlebt haben, und jenen, die sich fürchten davor. Herr Schüle, auch an Ihrem Wuppertal-Institut, wo Sie stellvertretender Abteilungsleiter Energie, Verkehr und Klimapolitik sind, spielt der psychologische Aspekt, und da stelle ich jetzt mal ganz keck, eher eine Randrolle. Sollten wir mehr in die Richtung forschen?
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind sehr, sehr stark politikwissenschaftlich orientiert. Wir sind auch sehr stark naturwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlich orientiert. Und obwohl wir Themen wie nachhaltige Lebensstile bei uns auch am Institut bearbeiten mit Beratungs- und Forschungsprojekten, ist in der Tat die psychologische Dimension des Klimawandels bisher nicht Gegenstand im nennenswerten Maße in unserer Forschung bisher gewesen.
Wir gucken auf materielle Schäden oder Folgen, wir gucken auf Physisches an Schäden und Folgen, wir gucken weniger auf die Psychologie. Hat das was damit zu tun, dass wir die Dimension noch gar nicht richtig erfasst haben? Oder hat es etwas damit zu tun, dass wir sagen, naja, wenn jemand eine Katastrophe durchlebt, dann wissen wir, dass er anschließend Angst hat und depressiv ist. Wozu müssen wir dann noch eine eigene Forschungsrichtung aufmachen oder den Blick in diese Richtung im Zusammenhang mit Klimawandel?
Es sind zwei Linien. Wenn ich gerade den beruflichen Hintergrund, auch den Forschungshintergrund meines Institutes sehe oder andere Akteure, die auf diesem Feld tätig sind, ist natürlich erstmal der Klimaschutz ein wichtiger Zugang. Das heißt, der Versuch, über Handlungsansätze, Lebensstile, Politikmaßnahmen, Treibhausgase, CO2 zu senken. Das kann man über die Energieversorgung machen, über die Automobilität und Ähnliches. Und sehr, sehr spät kam auch das Thema der Klimafolgenanpassung überhaupt auf uns zu. Das ist seit 6, 8 Jahren ein etabliertes Themenfeld. Aber da gleichsam noch den nächsten Schritt weiterzugehen und dann die psychologischen Dimensionen zu untersuchen, das ist jetzt teilweise nicht im Schwerpunkt unseres Arbeitsfeldes.
Herr Zick, wenn wir tatsächlich noch erstmal bei den Menschen bleiben, die Schlimmes, die Naturkatastrophen durchlebt haben, und die werden ja immer häufiger, Überschwemmungen, Dürre auf der anderen Seite, Wetterextreme, enorme Hitze. Das heißt, diejenigen, die darunter ganz konkret leiden, nehmen zu. Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, die kann man schon ganz gut nachweisen, aber sie befassen sich ja am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld auch tatsächlich mit dem Konfliktpotenzial, was in solchen Entwicklungen stecken kann. Müssen wir auch davon ausgehen, dass das Binnenklima in menschlichen Beziehungen als Folge von Stress durch solche Häufungen von Wetterextremen rauer wird?
Definitiv. Wir haben ja nicht nur Wirkungen auf die Einzelnen, die direkt betroffen sind. Die Wirkungen sind tatsächlich auch alle nachweisbar. nur nicht so viel mit deutscher Forschung, aber wir wissen schon die traumatisierende Wirkung und so weiter. Und wir haben auch in der Gesellschaft ja ganz andere Klimakonflikte, nämlich massiv Streit, Auseinandersetzung. Wir haben das jetzt die Auseinandersetzung um den Bau von Windkrafträdern und. Das ist alles heute nicht mehr so einfach durchsetzbar. Aber wir waren jetzt in der ersten Runde erstmal bei den direkten Wirkungen. Auch da stellen wir fest, Sturm Katharina hat uns gelehrt, dass auch in der Gesellschaft auf einmal der Rassismus ansteigt. Warum? Weil zum Teil eben von extremen Klimakatastrophen sind ärmere Schichten viel stärker betroffen und zugleich werden sie auch viel stärker in Haft genommen für ihr eigenes Schicksal. Und das sind solche Effekte, die auch noch lange nachwirken.
Also das heißt, Ungleichheiten, die schon bestehen, ja, das wäre dann eher soziologisch.
Ich glaube, wir müssen es zusammendenken. Ich glaube, wir müssen tatsächlich ein bisschen moderner werden. Und wir haben vieles verschlafen. Das war ja auch Ihre Eingangsfrage. Ich habe mich auch versucht vorzubereiten und habe wirklich viel geguckt und viel recherchiert zum Thema, was wissen wir psychologisch über die Effekte in Deutschland. Also ich wollte deutsche Forschung haben. Und ich war erstaunt, in Amerika, selbst in Großbritannien, viel mehr Forschung, man nahm das viel ernster, dass Klimawandel, Menschen, die direkt betroffen sind von Umweltkatastrophen, welche Effekte hat es und vor allen Dingen welche langfristigen Effekte. Wenn sie eine Katastrophe erleben, dann ist der Effekt für die einen direkt, weil sie alles verlieren und weil sie hoch traumatisiert sind. Das kann man direkt nachweisen, aber viele Effekte sind erst sehr viel später. Die Traumatisierung tritt erst sehr viel später. Das lernen wir in Deutschland jetzt über die Geflüchteten. Es gibt Studien, die zeigen in Deutschland, wenn man Geflüchtete untersucht an der Uni Bielefeld, macht das die klinische Psychologie, untersucht Geflüchtete, Traumatisierung und auf einmal sehen sie, Traumatisierung war nicht unbedingt der Bombenterror oder der Verlust von Familienmitgliedern, ja, aber auch Dürre, Durst auf dem Weg. Und da wird uns erstmal so langsam klar, welche Effekte das hat. Und es gibt immer Effekte, Wechselwirkung. Wir haben auch den Effekt von Klimaleugnung, das ist ein ganz neuer Konflikt. Jetzt haben wir in Deutschland eine neue Bewegung, ja, die Greta-Bewegung. Wir haben innergesellschaftlich diskutiert.
Das sind die Schüler, die auch heute wieder in diesem Fall weltweit auf die Straße gehen.
Genau, die Schule, genau, und wir diskutieren Schulschwänzen, aber wir wissen natürlich alle implizit, das ist eine gesellschaftliche Folge. In unserer Gesellschaft wirkt sich der Klimawandel und auch die Katastrophen nicht nur direkt auf die Betroffenen aus, sondern es hat eben gesellschaftliche Konsequenzen. Und wir dürfen die Augen nicht verschließen, dass die Konsequenzen höher sind, je sozial schwächer und je mehr Unterstützungsbedarf auch Gruppen in der Gesellschaft haben.
Auf die indirekt Betroffenen kommen wir noch. Vielleicht ist das auch ein Grund, Herr Rehse, warum in Deutschland das Augenmerk da noch nicht so drauf gerichtet wird, weil wir letztendlich immer noch nicht so schlimm betroffen sind von den Folgen des Klimawandels, wie das anderswo auf der Welt der Fall ist. Was wissen wir denn da, wo wir ein wenig davon zu spüren bekommen haben? Und die Hitzewelle des vergangenen Sommers war sicherlich ein Aspekt. Was wissen wir darum, was das mit Menschen macht? Also ist es tatsächlich so, dass Hitzewellen die Gemüter buchstäblich erhitzt? Also wenn Sie als Umweltpsychologe es nicht wissen, was das mit Menschen macht, wer dann?
Ja, also wir haben auf jeden Fall, gibt es sehr viele und alte Forschung auch dazu, die zum Beispiel zeigt, dass Hitze zu mehr Aggression führt. Ja, also Leute, die irgendwie sehr viel Hitze erleben, die sind aggressiver, die zeigen sich gereizter und so weiter und so fort. Und gerade beim Klimawandel, wie Sie ja schon sagen oder wie es auch schon angeklungen ist, es gibt in Deutschland bisher sehr wenig Forschung. Wir haben tatsächlich vor kurzem eine Studie mal durchgeführt in Zusammenarbeit mit der ESA, der European Space Agency. Und da haben wir Versuchsteilnehmern mal Satellitenbilder vorgelegt. Wir haben Versuchsteilnehmern Satellitenbilder vorgelegt. So sah die Pfalz, Uni Koblenz-Landau, ich bin Campus Landau in der Pfalz, so sah die Pfalz im Frühling 2018 aus von oben. Und dann haben wir sie vergleichen lassen und dann haben wir dann Bilder präsentiert, so sah die Pfalz von oben aus nach dem Sommer 2018. Und da war natürlich eine extrem sichtbare Veränderung zu sehen. Und die psychologischen Konsequenzen, die wir messen konnten, waren tatsächlich teilweise sehr starke emotionale Reaktionen. Tatsächlich sowas wie erlebte Trauer, erlebte Sorge, teilweise auch Wut oder Ärger. Es unterscheidet sich dann von Menschen zu Menschen, wie sie reagieren. Aber auf jeden Fall scheint diese Veränderung, diese sichtbare und jetzt auch gespürte Veränderung, emotionale Konsequenzen zu haben.
Herr Schüle, den Sozialpsychologen in die Pflicht genommen, wenn ohnehin Gruppen, die zu den Schwächeren gehören, Kinder, Leute mit weniger finanziellen Mitteln, teilweise auch Frauen, bestimmte ethnische Gruppen, wenn wir nicht von Deutschland reden, gesellschaftliche Gruppen, Minderheiten. Ist es dann tatsächlich so, dass aus sozialpsychologischer Sicht diese betroffenen Gruppen ganz besonders unter dem, was man dann auch Sekundärstress nennt, leiden? Also in der Folge von einer Naturkatastrophe gibt es unglaublich viel Organisatorisches, was zu erledigen ist. Es gibt finanzielle Engpässe, Familienstrukturen werden zumindest herausgefordert, wenn nicht gar zerstört. Trifft das Menschen, die in einer schwierigeren gesellschaftlichen Situation sind, einer schwächeren, auch mehr als andere?
Ich würde einerseits bejahen, andererseits verneinen. Ich würde erst einmal zumindest die Frage stellen, ob es gleichsam sozial sich unterscheiden lässt, wer betroffen ist vom Klimawandel. Wenn man sich Aufnahmen anschaut von Straßen, in denen Überflutungen gelaufen sind, Viertel, die betroffen worden sind von Starkregenereignissen, Wetterkarten des DWD, die aufzeigen, des Deutschen Wetterdienstes, die aufzeigen, an welchen Orten über einen Sommer hinweg, über ein Jahr hinweg Starkregenereignisse auftauchen, dann ist das mit dem Sozial zumindest erstmal zu überprüfen, wer da betroffen ist. Ich habe eher den Eindruck, es hat mittlerweile eine Willkür und es wird sehr, sehr schwer für bestimmte Gruppen gleichsam da nicht betroffen zu sein.
Ja, aber es ist auch besonders schwer für bestimmte Gruppen dann mit den Folgen umzugehen.
Dann sind wir bei der zweiten Ebene, das sind dann die Handlungskapazitäten, die diese Menschen oder diese sozialen Gruppen haben. Und dann steht natürlich die Frage, welche ökonomischen Möglichkeiten haben diese Menschen? Wie sind sie vernetzt in sozialen Gruppen, die sich gegenseitig selber helfen und gegenseitig stabilisieren? Und da würde ich, glaube ich, erstmal die Frage aufwerfen, da genau reinzuschauen, dass es auch ein soziales Thema ist. Aber die Betroffenheit, was die Handlungskapazitäten betrifft, aber die Betroffenheit ist mittlerweile, das hat Ulrich Beck mal gesagt in den 80ern, die ist urdemokratisch, die kann uns alle treffen.
Herr Zicker, als Gewalt- und Konfliktforscher, gibt es da Erfahrung auf der Ebene, ob unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen unterschiedlich dafür vorbereitet sind, auch in der Kommunikation, auch in dem Miteinander unter Umständen mit Extremsituationen umzugehen?
Ja, da hätte ich gerne Daten zu, viel bessere Daten als die, die wir haben. Naja, wir haben ja auch in Deutschland Umweltkatastrophen gehabt. Wir haben da kaum die Daten gesammelt, welchen Effekt hat es auf das Individuum persönlich. Das sind die Traumatisierung, die Ängste, all das. In Amerika legt man da ganze Barometer an, die individuelle, mentale Folge, die psychische Folge bis hin zur sozialen Folge und so weiter. Es ist tatsächlich so, das ist natürlich miteinander verbunden. Bei dem direkten Umgang mit der Umweltkatastrophe nützt Bildung schon mal. Das ist so, gerade bei der Handlungsplanung, bei der Entscheidung und so weiter. Wobei natürlich tatsächlich ist es so erstmal und vielleicht deswegen betrifft uns das jetzt auf einmal alle und wir diskutieren es gesamtgesellschaftlich, weil eben Umweltkatastrophen erstmal von niemandem Halt machen. Aber man ist eben besser ausgestattet. Und da sehen wir das. Auch die Möglichkeit, wir wissen heute eigentlich, dass bei schweren Umweltkatastrophen, wir sind jetzt im Frühjahr, wir wissen nicht, wie das mit den Überschwemmungen geht. Auch unsere Flüsse treten vielleicht wieder über die Ufer. Wir sind jetzt besser vorbereitet. Aber eigentlich müssten wir gut vorbereitet sein auf die Frage, haben wir hinreichend genügend Planung, Beratungsangebote für Menschen, die eben was verloren haben. Und da sieht man schon, gibt es eben halt Unterschiede, wenn man andere Daten nimmt aus anderen Ländern. Wir wissen schon psychologisch, dass wir zumindest mal zwei Gruppen haben und die eine Gruppe kommt gut mit der Anpassung klar und gerät so in den Modus so Problemlösung. Für die einen ist Klimawandel sofort Lösung, lösungsorientiert. Gibt so schöne Studien, die zeigen eigentlich, wenn wir das Thema jetzt haben, Klimakatastrophe und Angst, dann verunsichert das. Die erste psychologische Reaktion ist, wir schauen uns um und gucken, wer ist dann wohl in auch unserer Meinung, und dem stimmen wir dann zu. Aber eigentlich zeigen so Studien, die einen versuchen, das sofort auf die Handlungsebene runterzubrechen, handlungsorientiert, ganz schwierig, weil wir ja über ferne Effekte reden. Wir müssen ja heute damit leben, dass vielleicht ein Klimawandel erst in 10.000 Jahren bei einer bestimmten Maßnahme relevant wird. Da kommt der Generationenvertrag ins Spiel und der Generationenvertrag ist instabil. Aber das ist schwierig. Und die anderen sind sorgenorientiert. Und das sind schon zwei unterschiedliche Denkmodi. Und dann müssen wir noch unterscheiden, eben einige verbinden das mit moralischen Überlegungen. Da fangen die Moralkonflikte an, Klimawandel, Bewertung. Ja, also die sozialen Vergleichsprozesse sind ganz andere. Und wieder andere bilden daraus neue Formen von Querverbindungen und Identitäten. Und ich glaube, wir erleben gerade alle, und deswegen reden wir auch jetzt darüber, wir suchen nicht nur eine Lösung, wir sind so deutsch, wir versuchen das zu administrieren und bürokratisch und eine technische Lösung zu finden. Wir merken aber gerade, es verändert etwas in der Gesellschaft, in dem sozialen Gefüge. Und da muss man, glaube ich, tatsächlich sehr viel mehr wissen, wie Menschen überhaupt mit dem Thema umgehen.
Herr Schüle.
Wir starten mit dem genuinen Psychologischen und landen im Prinzip in einer sozialen oder gesellschaftlichen Transformation. Also da passiert gerade sehr, sehr viel. Wir haben Prozesse der Digitalisierung, wir haben Prozesse der Veränderung der Arbeitswelt, wir haben Prozesse auch der sozialen Polarisierung. Wir wissen manchmal gar nicht, wie schnell gleichsam dieser Wandel passiert. Und jetzt kommt noch der Klimawandel dazu. Und da ist natürlich ein auch kulturell uns gleichsam mitgegebener Mechanismus überhaupt erstmal einer, zumindest der Angstreaktion.
Zumal eben der Klimawandel die von Ihnen genannten Probleme noch verschärfen kann, weil zu erwarten ist, dass es tatsächlich sowas geben wird wie Klimaflüchtlinge.
Aber das haben wir tatsächlich immer in der Menschheitsgeschichte gehabt. Also auch in Deutschland gab es Wanderung nach Klimakatastrophen.
Herr Rehse, ich möchte gerne die Ebene ein bisschen wechseln. Wir haben bisher hauptsächlich gesprochen von denjenigen, und die Konsequenzen, die es für sie hat, die tatsächlich von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, mehr oder weniger stark Katastrophales erlebt haben. Was macht das eigentlich mit Menschen, die vielleicht unmittelbar noch gar nichts davon spüren, außer dass der Sommer heißer war und der Winter nasser und weniger schneereich, wie es vorkommt, die aber trotzdem darunter leiden, buchstäblich leiden, dass sie Angst haben vor dem, was da kommt. Es gab mal einen wunderbaren Film vom Rainer Werner Fassbinder, der hieß Angst essen Seele auf. Ist diese Angst tatsächlich bei manchen Menschen die Seele auf, die Angst vor dem, was mit dem Klimawandel auf uns zukommt?
Also ich persönlich glaube, dass die Angst stärker bei den Leuten ausgeprägt ist, die auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht haben. Auch hier gibt es keine einfache Antwort, weil Menschen einfach so extrem unterschiedlich sind. Und ich meine, die Greta Thunberg, die den meisten wahrscheinlich im Begriff ist, die Klimaaktivistin aus Schweden, die hat in einem Interview auch mal gesagt, sie war, als sie mit diesen Informationen konfrontiert wurde, den Daten vom IPCC und das, was uns mit dem Klimawandel bevorsteht, da ist sie ein ganz tiefes Loch gefallen, ist depressiv geworden und hat dann als, ja, Reaktion darauf dann gemerkt, es bringt nichts, sich jetzt irgendwie abzuducken und wie ein Hündchen sich irgendwo in der Ecke zu verkriechen, sondern wir müssen was tun, wir müssen aktiv werden. Und das, glaube ich, das ist natürlich das, wo wir hinkommen müssen. Ja? Dass wir nicht denken, okay, das ist eine Bedrohung, das ist irgendwie was, wo wir gar nichts gegen machen können. Nein, das ist Quatsch. Wir haben die Möglichkeit, wir haben psychische Möglichkeiten, wir haben politische Möglichkeiten, wir haben Handlungsmöglichkeiten. Um es mal ganz plakativ zu formulieren, wir müssen nur einfach den Arsch hochkriegen.
Das lassen wir mal so stehen. Gibt es einen Unterschied aus Ihrer Sicht, und da hätte ich auch gerne die Meinung der anderen dazu, zwischen Angst und Sorge?
Naja, der Unterschied wird schon gemacht. Die Frage ist ja, ob die Angst dann neurotisch ist. Also sich so übersteigert, dass eigentlich letztendlich die eigene Handlungsplanung überhaupt nicht mehr vorkommt. Ich bin in der Gewaltforschung, und in der Gewaltforschung machen wir sehr viele Projekte und Programme zur Gewaltverhinderung. In der Umweltpsychologie weiß ich das auch, da gibt es relativ viele Projekte, die umweltbewusstes Handeln ermöglichen, aber eigentlich läuft es immer gleich ab. Das Erste ist, Sie müssen überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit haben. Die Angst kann Ihnen die Aufmerksamkeit verstellen, die Sorge kann Sie auf die nächste Ebene bringen. Das heißt, wir müssen dann zweitens wissen, wie interpretieren wir das. Die Riesendiskussion, haben wir einen Klimawandel, ja, wie dramatisch ist der oder nein? Da kann es Ihnen schon passieren, dass Sie sich dann in Netzwerke hineinbewegen, wo Sie lauter Falschnachrichten bekommen. Die dritte Ebene, und jetzt kommt die, wo die Sorge vielleicht hilft, ist die Ebene der Verantwortung. Und die Verantwortung diffundiert, und die ist über lange Zeit diffundiert. Wir sagen, naja, die Institutionen haben die Verantwortung dafür. Wenn Sie Menschen fragen, die gelernt haben, über viele Jahre mit Hochwasser umzugehen,
Mosel, da weiß man relativ viel, da kommt das Hochwasser, wie gehen die Menschen damit um? Da merken Sie, die haben ein unheimlich gutes System der Verantwortungsabsprache.
Ich würde gern über individuelle und dann auch politische Verantwortung später noch reden. Die Universität Arizona, Herr Reese, unterscheidet drei Typen von Umweltsorgen, um nochmal an das anzuknüpfen, was Sie gesagt haben, Herr Zick. Und zwar gibt es die egoistische Umweltsorge. Das ist meistens von den direkt Betroffenen. Dann gibt es die altruistische. Das sind die Menschen, die denken an künftige Generationen, an die Menschheit im Allgemeinen. Und dann die biosphärenbezogene. Das ist die Sorge um die Natur, um die Pflanzen, um die Tiere. Menschen, die vor allen Dingen eine globale Perspektive haben. Das sind dann die, die sich am meisten eigentlich unter Stress durch das, was man über den Klimawandel schon weiß, gesetzt fühlen. Sind das die Gretas dieser Welt mit dem globalen Blick, mit dem sich selbst in Stresssituationen begeben?
Diese Aufteilung von diesen drei, wir nennen es auch Motivlagen, altruistisch, biosphärisch, egoistisch, da gibt es eine ganze Menge Forschung zu und die deutet immer wieder darauf hin, dass tatsächlich die Menschen, die so eine biosphärische, aber auch eine altruistische Wertorientierung haben oder Motivlage, dass das die sind, die auch am ehesten sich für Umweltschutz einsetzen, am ehesten auch an globalen Gerechtigkeitsfragen und eben auch an globalem Umweltschutz und so weiter und so fort interessiert sind. Das kann man auf der Datenlage so sagen. Ich kann jetzt natürlich keine Individualdiagnostik führen, wie das bei Greta Thunberg ist, aber die Forschung in dem Bereich deutet darauf hin, dass diese Motive altruistisch und biosphärisch schon dazu beitragen können, dass wir uns entsprechend verhalten.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel, diesmal von einer öffentlichen Veranstaltung im Schloss Herrenhausen in Hannover. Unser Thema, wenn Extreme Angst machen, der Klimawandel und die Psyche. Es diskutieren Ralf Schüle vom Wuppertal-Institut für Klimaforschung, Professor Andreas Zick von der Universität Bielefeld und der Professor für Umweltpsychologie Gerhard Reese von der Universität Koblenz-Landau. Also eins ist, glaube ich, Ihnen schon mal klar, dass der Klimawandel etwas mit Menschen macht, dass wir noch nicht genug darüber wissen, in Deutschland allemal viel zu wenig. Es gibt ein Forscherteam von australischen und britischen Wissenschaftlern, die schlagen vor, um einfach erstmal mehr zu begreifen und dann unter Umständen auch ansetzen zu können, um Schaden zu mindern, um vorzubeugen, um traumatisches Nachfühlen von extremen Ereignissen besser auffangen zu können, sollte man einen systemischen Ansatz wählen. Also nicht jede Disziplin, da der Konfliktforscher und da der Soziologe und da der Psychologe und da der Klimaforscher, sondern einen fachübergreifenden Blick aller auf das, was dieses System Klima und die Konsequenzen, wenn es sich verändert, für all die verschiedenen kleinen Elemente, die sonst jeder einzeln für sich besucht, was das untersucht, was das macht. Wäre das aus Ihrer Sicht ein lohnendes Herangehen?
Ich reagiere mal relativ schnell darauf, weil das höre ich in vielen anderen Bereichen auch. Das höre ich genauso in der Gewaltforschung, in der Konfliktforschung und so weiter. Systemisch heißt ja ganzheitlich denken. Ich glaube, und ich glaube, ja, aber der Herr Reese wird das jetzt besser vertreten können als ich. Aber Umweltpsychologie hat mich mal unglaublich interessiert während meines Studiums. Und das, was mich am meisten da beeindruckt hat, ist ein komplett anderes Denken als das Denken, was ich sonst aus der Psychologie kannte. Und dieses Denken war ein ökologisches Denken. Was heißt jetzt ökologisches Denken? Das heißt jetzt nicht irgendwie Bioseife kaufen. Ja, oder irgendwie bewusst leben. Das ist vollkommen individualistisch, sondern ökologisches Denken heißt, dass Menschen auf die Umweltgegebenheiten hin reagieren. Und das bedeutet, die Umweltgegebenheiten steuern auch unser Verhalten. Wir reden hier über die individuellen Ängste. Diese Ängste, der Informationsgehalt, ob das Angst macht oder nicht, liegt aber eben in der Umwelt. Das bedeutet, und das jetzt knüpfe ich es an Systemische, wir müssten überlegen, wie wir die Lebensbedingungen so verändern können, dass eine Umwelt gut sein kann, auf die wir uns dann verhalten können. Es müssen gute Lebensbedingungen sein. So einfach ist das. Das haben wir ja in vielen Bereichen. Wir haben ja im Bereich der Ökologie dazugelernt. Wir haben jetzt auch gelernt in einer Gesellschaft, ob uns das gefällt oder nicht, dass eine Gruppe von Menschen einen Forst gerettet hat. Das gehört ja auch hierhin. Da muss man wirklich dann mal sagen, das wissen wir auch, es sind Minderheiten, die bewegen in einer Gesellschaft, die eine Gesellschaft zerrütteln, aber auch in diesem Bereich sehr wichtig sind. Aber mir ist wichtig, dass wir mal überlegen, was bedeuten jetzt diese Informationen, die wir jetzt haben. Wir können nicht mehr weggucken, wir haben einen Klimawandel. Wir müssen also überlegen, wie sind die Umweltgegebenheiten und wie reagieren wir darauf?
Aber Herr Rehse und dann gerne auch Herr Schüle dazu, systemisch heißt eben auch, dass auf einmal der Schutz von Infrastruktur wichtig sein kann für die Psyche von Menschen im Zusammenhang mit Klimawandel. Ja. Denn wenn Infrastruktur nicht ordentlich geschützt ist und kaputt geht, dann werden Ressourcen abgezogen, die sonst vielleicht im Gesundheitssystem wären, dann werden vielleicht Steuern erhöht mit entsprechenden Konsequenzen. Und genau das meint ja dieses Systemische, zu gucken, wo gehört eigentlich alles mit allem zusammen?
Ja, und das ist natürlich irre komplex. Das ist ja in dem Systembegriff schon drin. Und natürlich hat es Konsequenzen, so eine systemische Perspektive darauf, wie man bestimmte Sachen kommuniziert. Man kann natürlich die Frage stellen mit diesen Dieselverboten in Städten, wie viel Sinn das macht, wenn parallel Hunderte von Kreuzfahrtschiffen durch die Gegend fahren und Schweröl in die Luft pusten. Das sind genauso systemische Fragen, die dahinter stecken. Die dürfen allerdings uns nicht lähmen, an bestimmten Stellen Entscheidungen zu treffen, weil sonst passiert gar nichts. Ein Argument, was ich auch sehr gerne höre, ja Gerhard, oder wenn es formeller ist, Herr Rehse, wie ist es denn, wenn wir jetzt hier die ganzen Diesel verbieten und so, aber dann gibt es diese 1 Milliarde Chinesen, die doch jetzt auch alle ein Auto wollen. Das ist so ein Totschlagargument. Natürlich ändert das erstmal nichts, aber mit diesem Argument könnte man alles einfach bleiben lassen. Und das Wichtige ist, glaube ich, sich bei so einigen Entscheidungen auch nochmal vor Augen zu halten, dass das Innovationspotenzial birgt, dass viele Entscheidungen, wenn sie als sinnvoll erachtet werden, auch adaptiert werden. Ende der 90er Jahre, um die Jahrtausendwende, das Erneuerbare Energiengesetz in Deutschland ist vielen noch ein Begriff, als die Solar- und Windkraft besonders gefördert wurde, hat zu einem massiven Anstieg von erneuerbaren Energien und Ausbau geführt. Und das haben andere Länder wahrgenommen und gesehen und ähnliche Support-Schemes, also ähnliche Unterstützung staatlicher Art dann auch aufgebaut.
Für mich gibt es erstmal zwei Linien in der Diskussion. Das eine ist, gleichsam, wenn man auf eine Forschungsrichtung geht, wissen wir sehr, sehr wenig, soweit ich das jetzt auch in der Vorbereitung sehen konnte, darüber, wie der Klimawandel auf Menschen wirkt, ja, die davon betroffen sind, die Wahrnehmung zum Klimawandel haben. Darüber wissen wir relativ wenig aus einer Forschungsperspektive. Dazu gleichsam ist die Disziplin aufgerufen, ihre Methoden, Sensoren, das Handwerk, das es besitzt, einzusetzen. Ich rede jetzt nur erstmal von der Psychologie, weil wir reden auch von der Psychologie der Angst und zu den anderen Themen komme ich dann noch. Aber eigentlich ist jetzt erstmal da die Psychologie aufgerufen, gleichsam die Verarbeitungsmechanismen und Ähnliches aufzuarbeiten in einer klassischen Forschung. Wenn wir systemisch argumentieren, dann haben wir schon eine andere Diskussionslinie. Das heißt, wir wollen irgendwie mit dem Klimawandel umgehen. Und dann ist natürlich die Frage, ist ein auf 12 Meter Höhe gebauter Deich in einer Stadt am Niederrhein, ja, wie wirkt der sich psychisch gleichsam auf das Sicherheitsempfinden der Menschen aus, die in dieser Stadt wohnen? Natürlich auch ein infrastrukturelles Thema und dann auch ein systemisches Thema. Ich würde nochmal in Bezug auf die Forschung 2 oder 3 Unterscheidungen vornehmen, weil in den Diskussionen das oft so ein bisschen durcheinander gewirbelt wird. Wir sollten 3 Ebenen unterscheiden. Das eine ist, wie stehen wir generell zum Klimawandel? Als Individuen, als Menschen. Wie nehmen wir ihn wahr? Wie nehmen wir ihn auch eingebettet wahr mit anderen gesellschaftlichen Veränderungen, die gleichzeitig stattfinden? Das zweite ist, wie bewerten wir oder in welcher Weise erwarten wir Wirkung von diesem Klimawandel? Auch da gibt es gleichsam etwas Forschung darüber, da könnte man auch nochmal besser arbeiten, in welcher Weise wir auch positive Effekte des Klimawandels erfahren. Es sind ja nicht nur die Extreme, es sind auch die schleichenden Prozesse, die zum Beispiel in der Landwirtschaft mittlerweile bis zu 3 Fruchtfolgen ermöglichen. Und mancher Landwirt freut sich vielleicht auch darüber in manchen Regionen. Und im Endeffekt ist es mir als Konsument egal, wo der Boskop herkommt, der Apfel, wenn er nicht mehr in Freiburg angebaut werden kann, weil die klimatischen Bedingungen sich da verändert haben und dort andere landwirtschaftliche Produkte angebaut werden müssen. Also diese Bewertung dieses Wandels, der stattfindet. Und das Dritte ist dann wirklich die unmittelbare Betroffenheit. Inwiefern sehe ich mich eigentlich selber körperlich, seelisch, physisch in meinem Umfeld gleichsam von den Wirkungen des Klimawandels betroffen?
Zum Systemischen gehört natürlich auch die Betrachtung der Rolle der Politik dazu. Ich habe gefunden, eine Studie vom Massachusetts Institute of Technology, MIT, und die haben herausgefunden, dass Menschen besonders viel Stress und Verzweiflung empfinden, wenn Regierungen und Industrie nicht im von Wissenschaftlern empfohlenen Maße auf die Erwärmung des Klimas reagieren. Also reagiert die Psyche auch auf die Untätigkeit der Politik und verspielt jene damit eine ganz wesentliche Ressource im Umgang mit dem, was da auf uns zukommt oder was wir schon erleben, nämlich Vertrauen in die handelnden Personen?
Ich glaube, der ganz wesentliche Punkt, den Sie jetzt ansprechen, ist, den sehen wir auch in den Daten, und da haben wir auch Daten für Deutschland dann endlich mal.
Hey.
Ja, weil wir messen ja schon politische Einstellung, politische Wahrnehmung und so weiter. Das ganz maßgeblich, und das diskutieren wir dann als Vertrauenskrise, wir eine Kontrollkrise haben. Das heißt, für diese Bereiche der eigenen Ängste, Unsicherheiten und so weiter denken wir nicht systemisch, nehmen wir das mal, sondern wir geben ja Verantwortung ab. Das ist die dritte Ebene, die ich angesprochen habe. Und was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist, dass zunehmend Menschen der Meinung sind, und damit machen andere dann Propaganda und so weiter, die da oben haben die Kontrolle verloren. Sie haben kaum ein Klimathema, das heute nicht sofort zu massiven Konflikten führt, auch direkt vor Ort. Wir haben viel in Kommunen. Das werden Sie in Wuppertal auch erleben. Bei den Projekten, die wir machen, stoßen sofort auf Widerstände. Und ganz wesentlich ist, viele Menschen denken nicht mehr, dass die Politik dieses in Kontrolle hat, weil sie sich mit Klein-Klein beschäftigt, weil wir merken, wir reden hier über langfristige Klimafolgen und da über eine Straße in Stuttgart, ob da richtig die Messwerte gemessen wird. Und das alles wird massiv diskutiert. Wir haben die Online-Kommunikation, wir haben dort alternative Medien in dem Bereich Klima. Das ist massiv, da können Sie landen, ohne es zu wissen. Das ist mir auch schon öfter passiert. Das passiert meinen Studierenden, die mit Informationen kommen von Webseiten, wo wir dann nicht mehr nachgucken, wo kommt das eigentlich her. Und ganz wesentlich ist, dass wir schon denken, Politik muss das unter Kontrolle haben. Und nun merken wir, sie haben es ja nicht unter Kontrolle, beziehungsweise man wirft sich gegenseitig den Kontrollverlust vor, gerade beim Thema Klima. Wir haben in Deutschland da das Problem auch der langfristigen Projektplanung. Das ist, merken auch Menschen immer stärker, dass Klimapolitik kurzfristig ist, legislaturgebunden. Und dieser Kontrollverlust, die erzeugt ja nochmal eine Angst. Und das ist schon also bei den Diskussionen um vieles, was wir da im Netz sehen und vielen politischen Einstellungen, ist Klima heute deswegen so angstmachend, weil Menschen denken, ich bin da ohnmächtig, weil, und dann kommt das in den politischen Institutionen, die Kontrolle verloren ist.
Ich würde gerne Herrn Schüler als Soziologen und dann Sie, Herrn Rehse, als Psychologen zu einer Frage hören. Wie erklärt man, dass ausgerechnet in so einer Situation Politiker, die die Klimaerwärmung leugnen, so viel Zulauf bekommen?
Wir leben in einer komplexen Welt. Die Wirkungsketten sind sehr, sehr lang. Und jemandem zu erklären, dass die Benutzung eines Fahrrades in der Innenstadt dazu führt, dass die Treibhausgasemissionen sinken und auch damit ein positiver Effekt gegenüber dem Klimawandel eintritt, ist sehr, sehr schwer zu argumentieren. Es gab einige Fehler auch im IPCC, die dann ausgenutzt worden sind. Und für mich wäre die Fährte, immer zu schauen, wenn man dagegen argumentiert, zu gucken, wer finanziert diese Arbeiten, in wessen Interesse sind diese Arbeiten und gleichsam mit welchen politischen Implikationen sind diese Arbeiten
verbunden. IPCC, nur ganz kurz nochmal, das ist der Internationale Klimarat.
Genau, das war ein Berufskürzel, das ich da verwendet habe. Aber das alte soziologische WWW, wer, was, wann, wo und wie, sollte man auch bei den Klimastudien immer anwenden, zu schauen, wer sagt was, mit welchen Methoden, in welchem Interesse. Und da, wenn man dann schaut,
Wo kriegt er sein Geld her?
Genau. Und wenn man dann schaut, und wie sind Mechanismen der Qualitätssicherung dieser Studien eingebaut? Und da habe ich den Eindruck, vertraue ich dem IPCC mit seinen Aussagen, dass wir bis zum Jahr 2100 bis zu 3 Grad, 3,5, 4 Grad bei bestehender Emissions- und steigender Emissionsmenge zurzeit liegen werden. Mehr als gleichsam denen, die das leugnen.
Herr Reese.
Ja, ich glaube, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum laufen denn so viele Menschen irgendwelchen politischen Führern hinterher, die Klima leugnen? Das hat natürlich, da sind ganz starke Gruppenprozesse, wie das angesprochen wird. Ja, wenn wir ein konkretes Beispiel nehmen, wir haben ja einen Präsidenten in den USA, der da auch sehr aktiv agiert. Der hat es natürlich geschafft, Menschen zu begeistern. Ja, das sind typische Sachen. Wir haben, hey, make America great again. Ja, wir haben eine eigene Gruppe. Wir sind die Amerikaner. Ja, wir sollten groß sein. Wir sollten international groß sein. Und da sollte alles, was irgendwie von außen kommt, erstmal so ein bisschen zurückgedrängt werden. Ja, make America great again, America first und so weiter und so fort. Sprich, ihm ist es gelungen oder dieser Kampagne ist es gelungen, so eine Gruppenidentität von Amerikanern, Amerikanerinnen zu bilden, die an irgendwas glaubt, was genau ist mir unklar, aber an irgendwas glaubt, was ja, sie über andere Gruppierungen der Welt erhöht. Und dann sind dann so Sachen wie Klimaleugnung, die werden dann entweder einfach mitgenommen im Sinne von, ja gut, wir haben wirklich schlimmere Probleme hier direkt mit unserer Arbeitslosigkeit und Kriminalität und so weiter und so fort. Oder es wird dann eben, und damit hat ja auch Donald Trump sehr viel gespielt, wieder gegen die Eliten gearbeitet, ja, dass der Klimawandel eben eigentlich was ist, was wir leugnen müssen, weil es eine Verschwörung ist, es ist von den Chinesen erfunden und so weiter und so fort. Das sind so die Sachen, die Donald Trump da angesprochen und hat und die Leute mitnehmen konnte. Aber das kann ja auch in die andere Richtung funktionieren. Kurz davor, ja, yes we can. Ja, wir schaffen das. Ja, das war ja ein völlig anderes Narrativ. Das war sowas, okay, komm, wir sind Amerikaner, aber wir können was Positives bewirken. Ja, und dieses Gefühl von Wirksamkeit, von kollektiver Wirksamkeit, wir als Gruppe, wir als ja, Mitglieder dieses Landes, dieser Gruppierung, was auch immer, wir können wirklich was reißen. Dieses Gefühl, das ist ganz, ganz stark und kann auch dabei helfen, eben bestimmte Ziele zu erreichen. Und letzter Satz dazu, ich glaube, das ist auch genau das, was wir gerade bei diesen Klimastreiks erleben. Ja, wir haben eine kleine Bewegung angefangen mit Greta Thunberg letzten Herbst, die immer größer geworden ist. Schülerinnen und Schüler gehen auf der Straße während der Schulzeit und merken, hey, wir werden gehört, wir werden gesehen, es schließen sich immer mehr an. Und diese kollektive Wirksamkeit, die motiviert, da auch weiterzumachen. Und wenn man dann, wirklich letzter Satz, wenn man dann auch noch auf der möglicherweise von den Schülerinnen und Schülern wahrgenommen anderen Seite Politikerinnen und Politiker hat, die dann sagen, ihr Lieben, das ist ja schön und gut, aber geht doch bitte wieder in die Schule, dann kann das natürlich so eine Gruppe noch stärker befeuern, genauso weiterzumachen.
Gleich, Herr Zick, aber ich muss trotzdem noch was kurz gegenhalten. Das kann natürlich diese Bewegung auch sehr schnell in sich zusammenbrechen, wenn man merkt, wir werden zwar gehört beim Weltwirtschaftsforum in Davos, der französische Präsident spricht 2 Stunden mit uns, aber ändern tun wir nichts.
Das wird sich zeigen. Also das ist natürlich, es muss Konsequenzen geben. Heute ist ja die weltweite Klimastreik gewesen und ich glaube, wenn die Bewegung größer und größer wird, dann ist die Chance auch da, was zu ändern. Schließlich die jetzt streiken, sind die, die in wenigen Jahren wählen können. Und da ist natürlich auch Hoffnung, dass ein demokratischer Prozess möglicherweise auch zur Veränderung beiträgt.
Ja, wir müssen uns mal von uns selbst lösen. Ja, was da bei uns passiert, das ist die eine Frage. Also definitiv hat sich unsere Gesellschaft verändert. Also die Richtung stimmt. Das Problem ist bei dem Leugnen ist, ich glaube, man macht Identitätskampagnen, also dieses Make America Great Again und die Versprechung vor allen Dingen an die Arbeiter, dass sie ihre Fabriken nicht verlieren werden, den Arbeitsplatz nicht verlieren werden, dieses Versprechen, dass mit dem Leugnen auch etwas positiver wird, das ist wirksam. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, warum Leugnungskampagnen so gut haften. Warum? Weil wir auf diese große Gefahr des Klimawandels, den wir selbst erzeugt haben, eben mit Leugnung, Schuldabwehr und so weiter rechnen. Also wir müssen den psychologischen Effekt verstehen, weil aus diesem psychologischen Effekt kann man heute Affektkulturen bauen, an die sich Identitäten hängen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das heißt, wir haben heute sehr viel stärker die Affekte, gerade beim Thema Klima und so weiter, sie sind stärker gemeinschaftsbildend, weil die alten politischen Identitäten nicht mehr funktionieren. Und das ist ein riesengroßes Problem. Da kommt im Übrigen die Wissenschaft selbst nochmal in die Haftung, weil wir ja immer denken, dass wir unsere Gesellschaft sich rational entwickelt. Das heißt, auf der Grundlage von rationalen Überlegungen, wissenschaftlichen Fakten, wissenschaftlichen Daten und so weiter. Und wir auf einmal merken, bei solchen Themen wie Klima, da spielen die Affekte eine ganz massive Rolle. Und wir haben unterschätzt, dass Menschen affektiv darauf so reagieren, dass sie Gemeinschaften bilden können. Das ist für uns so ein bisschen ein neues Phänomen. Hätten wir die Angst ernst genommen, hätten wir das vielleicht sehen können. Und wir hätten auch sehen können, dass wir diese Vermischung von Klima und auch mit der Bewertung von Menschen, damit müssen wir uns auseinandersetzen, immer hatten. Gruppen wurden in Gesellschaften immer abgewertet, auch mit Klimanarrativen, mit Überschwemmung, Überflutung und so weiter. Wir haben ja das große Problem in Deutschland, das ganze Thema Migration, so fast denkend wie eine Klimakatastrophe. Und da müssen wir mal in andere Länder gucken. Das war bei Katharina auch so. Bei großen Katastrophen entstehen diese Bilder. Und da nicht darauf vorbereitet zu sein, ist tatsächlich auch ein bisschen mit der Psychologie nicht gerechnet zu haben, weil wir ein rationales Bild haben. Weil wir denken, wir nehmen die Daten, wir wägen die Daten ab. Aber das funktioniert nicht, wenn auch Gesellschaften zum Beispiel in ökonomischen Krisen sind.
Aber wir haben doch mit zwei Seiten einer Medaille zu tun. Informationen scheinen zum einen Angst auszulösen, weil man erfährt, was da auf einen zukommen könnte, wenn man noch nicht selbst davon betroffen ist. Und auf der anderen Seite scheinen Informationen über das, was auf einen zukommen könnte, wenn es unmittelbar bevorsteht, ein Gefühl von Handlungsfähigkeit und damit Kontrollgewinn zu bewirken. Also was nun? Machen Informationen eher Angst oder helfen sie uns, unsere Angst zu bewältigen?
Das kommt darauf an, wo sie sich bewegen, in welchem Kontext sie sich bewegen. Und da bilden sich ja unterschiedliche Gemeinschaften. Also für den Erhalt des Hambacher Forsts haben wenige gekämpft und ein Großteil der Gesellschaft hat sie als radikal gewaltorientiert betrachtet. Also es kommt tatsächlich dran auf den Kontext, das, was dann bedeutet, man muss eigentlich Menschen in Kontexte hineinbringen, wo sie merken, dass sie wirksam handeln können. Wenn ich die Selbstwirksamkeit, das ist meine eigene Selbsteinschätzung der Wirksamkeit, lohnt das mit dem Mülltrennen oder nicht? Wir hatten die große Diskussion um Mülltrennen. Die gibt es immer wieder. Aber das hilft Ihnen sehr viel, wenn Sie in einem Kontext sind, der Ihnen erklärt, dass Sie tatsächlich selbstwirksam etwas Gutes tun können für...
Ohne dass ich natürlich den unmittelbaren Nutzen konkret erfahren kann, Herr Schüle.
Sie hatten vorhin gefragt, wie kommt es eigentlich, dass diese Argumentationen oder diese Leugnung des Klimawandels zustande kommt? Vor vielen, vielen Jahren habe ich selber eine Studie durchgeführt mit in Gruppendiskussionen, denen wir auch Informationen zum Klimawandel gezeigt haben. Und das Interessante ist, dass wir das in Szenarien, die haben keine Daten, keine Fakten bekommen, sondern sie haben Vorstellungen über die Zukunft bekommen, über diese Szenarien am Computer. Und der Schock, der in diesen Fokusgruppen damals stattfand, durchgehend war gar nicht der, dass der Klimawandel passiert und dass das problematischer wird mit den extremen Wetterereignissen. Der Schock war für die Teilnehmenden eher, dass von seitens der Wissenschaft nicht das an Sicherheit gegeben wurde, was man sich eigentlich in diesen Diskussionen erhofft hatte. Also plötzlich war gleichsam die Wissenschaft der Akteur, der in diesen Fokusgruppen in Frage gestellt worden ist, wenngleich ja jetzt auch in den letzten 10 Jahren zu 98-99% nachgewiesen werden kann über diese Computermodelle, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Ich hätte noch eine Ergänzung, weil wie reagiert man auch mit dieser komplexen Welt? Ja, dieses Thema, dieser Rückschritt auf den Nationalstaat, dieser Rückschritt auf alte Heimat, hat ja auch was mit unserer Welt zu tun, die wir nicht mehr verstehen, die wir nicht mehr wahrnehmen können, von denen wir uns auch bedroht fühlen. Und wir nehmen natürlich wahr, dass in unserer komplexen Welt, obwohl wir Bioprodukte kaufen, obwohl wir vielleicht umweltbewusst uns bewegen, dass global es überhaupt keine Anzeichen gibt, dass sowohl vom Klimasignal, von den Emissionen, als auch von dem, was wir an Ressourcen verbrauchen, irgendetwas runtergeht. Das wissen wir eigentlich.
Also fehlt das Erfolgserlebnis. Wir müssen jetzt investieren, das kostet uns was, und sei es die Aufgabe von vertrautem Luxus, von einem bestimmten Lebensstil und den Nutzen können wir möglicherweise, vielleicht noch nicht mal unsere Kinder, gar nicht erfahren.
Also die American Psychological Association, die hat mal so eine Liste aufgemacht, was tun. Was schreiben die jetzt psychologisch? Ja, also psychologisch gedacht, es geht ja um die Ängste und die Psychologie. Sich über die moralischen Werte bewusst sein. Mit welchen moralischen Werten operieren jene, die es leugnen und sagen, ich muss gar nichts tun, das sollen doch die anderen machen. Aber das ist eine moralische Frage und das ist ganz schwierig. Da sind sie in der moralischen Sphäre. Das Zweite ist, den Nutzen statt die Kosten für ein umweltgerechtes Verhalten betonen. Nicht darüber reden, welche Angst es eigentlich erzeugt, sondern wie schön das ist, was für ein tolles Gefühl das ist, wenn man die Angst...
Hoffnung motiviert besser als Angst.
Ja, genau. Wie schön das ist, wenn sie die Angst loswerden. Das ist ja ein ganz toller Effekt, wenn sie die Angst loswerden. Und das geht schon. Drittens, nicht die großen Effekte versprechen, sondern die kleinen Effekte deutlich machen. Dann auch die extrinsische Motivation, dass man über...
Von außen so,
genau,
aufgesetzt.
Das Außen und dass man ja auch Gemeinschaft gewinnt. Wenn die Umwelt gerecht und wenn die Umwelt fair ist und wenn man in die Diskussion hineingeht, das sieht man bei allen kommunalen Projekten, dann haben sie positive Effekte. Und dann geht es um Gruppenidentitäten. Sie müssen Gruppen bilden. Das heißt, sie müssen es schaffen vor Ort. Das ist der kleine Effekt. Da spielt tatsächlich der Ort eine Rolle. Weniger so eine Idee wie Heimat. Da kommen sie wieder ein neues Konzept. Aber da spielt schon das Wissen vor Ort eine Rolle. Wir wissen heute beim Hochwasserschutz, dass wir unterschätzt haben, wie viele Menschen das Wissen vor Ort haben, ganz ohne die Wissenschaft. Das heißt, sie brauchen so gemeinsam vor Ort erkunden, wer weiß hier eigentlich was, wer redet hier eigentlich mit wem.
Und doch ist es so, Herr Rehse, aus der Sicht des Psychologen betrachtet, dass es nicht Informationen in der Regel sind, die Menschen zu Verhaltensänderungen motivieren, sondern eher Emotionen. Sollten wir auf jedes Flugticket analog zu Zigarettenpackungen schreiben, Klima kann tödlich sein?
Das ist eine sehr charmante Idee und eine tolle Studienidee. Das werde ich mal mit einer Abschlussarbeit untersuchen. Ich glaube, um es mal vielleicht so mathematisch zu formulieren, ich glaube, dass Wissen eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. Dass Emotionen eine große Rolle spielen, das ist auch wichtig. Es gibt in der Psychologie eine Reihe von Verhaltensmodellen, wo eine ganze Menge von Variablen, also von Einflussfaktoren drinstecken, mit denen man dann erklären kann, unter welchen Bedingungen sich Menschen umweltbewusst oder umweltgerecht verhalten. Und wie der Kollege Zick gerade schon sagte, das hängt natürlich ganz stark von den Kontexten, das hängt von den Situationen ab. Wir wissen, dass eine positive Einstellung zur Umwelt unter bestimmten Bedingungen auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, sich entsprechend einzusetzen. Wir wissen gleichzeitig aber auch, dass zum Beispiel besonders Menschen, die sich besonders umweltbewusst sehen und auch diese Parteien wählen, dass es häufig auch die sind, die einen sehr viel höheren CO2-Fußabdruck haben, weil sie nun mal gerne reisen und mit dem Flugzeug nach Thailand Backpacken fliegen, haben als zum Beispiel der Durchschnittsbürger. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass wir versuchen müssen, diese ganzen Aspekte für uns auch zu sortieren und klar zu haben, aber zu wissen, es gibt nicht eine Sache, es gibt Emotionen, funktioniert nicht bei jedem, Wissen funktioniert nicht bei jedem, Gruppen, wir arbeiten gerade sehr viel an Studien, wo es wirklich um diese Gruppenidentität geht, welche Rolle das spielt, das wirkt alles zusammen, macht es natürlich wieder, wie der Begriff vorhin, systemisch.
Inwieweit spielt auch sowas wie humorvoll an die Dinge rangehen, wenn schon nicht die Warnung auf dem Flugticket, mit Witz, wie Sie es teilweise auch in Ihren Vorträgen versuchen, das Narrativ umzudrehen, die Erzählung umzudrehen, nicht zu sagen, wir müssen auf dieses und jenes verzichten, wir dürfen dieses und jenes nicht und da und dort sind wir auch schuld, sondern mit Spaß, Humor, Witz, positive Gefühle zu schaffen, die dann vielleicht auch einen stärkeren Antrieb herstellen für Verhaltensänderungen.
Ja, eigentlich haben Sie mit Ihrer Frage die Antwort schon geliefert. Also das ist natürlich eine Frage des Narrativs. Ja, wenn wir die ganze Zeit Bedrohungsszenarien aufziehen, dann kann das, wie wir auch am Anfang schon gesagt hatten, dazu führen, dass sich Leute dann wirklich zurückziehen und sagen, sie können eh nichts machen, dann ist die Selbstwirksamkeit angekratzt. Und mit diesen Narrativen, wie wir eben über Sachen erzählen, da können wir natürlich auch motivieren. Und ich glaube, das ist so einer der Punkte, die auch die Umweltpsychologie bisher häufig vernachlässigt, ist so diese Form der Verhaltensalternativen. Natürlich können wir erzählen, Leute, fliegt nicht, Leute, nutzt das Auto weniger. Das sind alles Sachen, die wichtig sind, Informationen sind. Aber wenn die Leute, die Empfänger dieser Nachrichten gleichzeitig keine Alternativen aufgezeigt bekommen. Ja, ich wohne in der Pfalz, wir haben selber kein Auto, aber wenn man dort irgendwo im Wald wohnt und man kriegt gesagt, ja, fahr doch mal weniger Auto. Es ist schon verdammt schwer bei dem Nahverkehrssystem, was wir in Flächenländern in Deutschland haben. Sprich, ich glaube, diese Verhaltensalternativen, wenn wir die haben, wenn wir die aufgezeigt bekommen, wenn wir die leben können, wenn wir die Möglichkeit haben, auch mal Verhaltensalternativen zu leben, dann kann das dazu beitragen, dass sich auch tatsächlich so eine Wahrnehmung über Sachverhalte, die wir für selbstverständlich gehalten haben, ändern. Und ich meine, ein großes Narrativ, in dem wir ja alle drinstecken, da lässt sich keiner, kann sich keiner flüchten, ist, dass Wirtschaftswachstum was Gutes ist. Ja, wenn wir das mal so ein bisschen hinterfragen, dieses Narrativ, ja, selbst in öffentlich-rechtlichen Sendern gefeiert wird ein Wirtschaftswachstum, wieder 1,7%, yes, aber dass man möglicherweise dieses Narrativ auch mal anders betrachten könnte, dass Wirtschaftswachstum endlich ist auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen und dass wir über Alternativen mal nachdenken müssen, Alternativen ausprobieren. Ich glaube, das ist etwas, was für Menschen sehr, sehr motivierend sein kann.
Ich würde gern zum Schluss ganz kurz von jedem von Ihnen noch wissen, wie Sie selbst psychisch oder tätig auf all das, was Sie inzwischen wissen, und das ist sicher mehr als der Durchschnitt, über den Klimawandel reagieren.
Ich kann sagen, dass ich es für die Konfliktforschung viel ernster nehme als je zuvor.
Sie persönlich reagieren, und, indem Sie sich in Ihre Forschung schmeißen?
Ja, weil ich mache jetzt erstmal nichts anderes, weil das ist meine Identität. Und ich persönlich, wenn Sie mich ganz persönlich fragen, gucke ich tatsächlich auf nachfolgende Generationen. Das, was wir jetzt haben, ist die Frage, und das liegt vielleicht an dem Alter, ist die Frage, was hinterlässt man?
Herr Schüle.
Ich habe einen Leib- und Magenphilosophen, nicht nur Sigmund Baumann, sondern auch Günther Anders, der hat mal von der gelebten Schizophrenie gesprochen.
Und Sie leben die?
Ja, die lebe ich aktiv, weil ich auch strukturell keine anderen Chancen habe. Natürlich könnte ich jetzt ein paar Dinge aufzählen, die mir aus Umwelt- und privaten Gesichtspunkten ganz, ganz wichtig sind. Das wäre jetzt langweilig. Aber viel wichtiger ist, dass ich natürlich auch gezwungen bin, einen ÖPNV zu nutzen, den man eigentlich zurzeit kaum jemandem
empfehlen kann. Einen öffentlichen Nahverkehr.
Man kann ihn nicht empfehlen, ja. Obwohl ich aus einer Klimaperspektive nur fahre. Ich fahre nur Zug. Man kann ihn zurzeit nicht empfehlen, ja. Mit den Zeiten, die wir auf den Bahnsteigen verbringen. Aber diese Schizophrene, ich versuche gleichsam Dinge zu tun, die vom Ressourcen- und vom Fußabdruck ordentlich sind, weiß aber auch, dass ich Dinge tun muss, auch strukturell, und auch Dinge tue, die gleichsam auch einen Beitrag wieder zu diesem Ressourcenabdruck beitragen.
Wir fragen dann nochmal nach in 2,5 Jahren. Herr Rehse.
Ja, ich kann mich eigentlich ein Stück weit anschließend an das, was schon gesagt wurde, diese Schizophrenie, die erlebt man natürlich, die erlebt man auch als Umweltpsychologe, als Umweltforscher. Was ich persönlich, glaube ich, in den letzten Jahren vor allem für mich mitnehme, ist genau dieser Punkt, den ich vorhin auch schon anbrachte. Ja, wie können wir denn von dieser Struktur, diesen Zwängen, in denen wir sind, den jeder von uns ist, wie können wir die denn durchbrechen? Und da habe ich für mich individuelle Lösungen gefunden, wie das im Kleinen halt funktioniert. Gerade natürlich Reisen ist so ein Thema, wo jeder für sich sehen muss, ist das, was wir zum Beispiel mit der Fliegerei machen, kann man das noch rechtfertigen? Ja, und vielleicht auch noch eine schöne Anekdote kurz. Eine Bekannte von mir sagte auch mal, ja, ich bin ja jetzt seit 12 Jahren Vegetarier und das, was ich da an CO2 einspare, das kann ich ja dann mal in Urlaub fliegen. Und das ist total nachvollziehbar und es ist eigentlich eine schöne Aufrechnung dessen, nur es funktioniert halt nicht, weil das, was wir in Deutschland an CO2 verbraten mit 11 Tonnen CO2, wenn ich dann dadurch, dass ich Vegetarier bin, halt nur 9 Tonnen verbrauche, dann bin ich immer noch mit dem Vierfachen oder Fünffachen, je nach Berechnung dessen, was die Erde eigentlich bei 7,5 Milliarden Menschen aushalten würde.
Damit geht der Wortwechsel zu Ende. Ich danke Ihnen. Diese Sendung wurde bei einer öffentlichen Veranstaltung in Schloss Herrenhausen in Hannover aufgezeichnet. Unser Thema war, wenn extreme Angst machen, der Klimawandel und die Psyche. Es diskutierten Ralf Schüle vom Wuppertal-Institut für Klimaforschung, Professor Andreas Zick von der Universität Bielefeld und der Professor für Umweltpsychologie Gerhard Rehse von der Universität Koblenz-Landau. Sie finden diese Sendung auch auf unseren Internetseiten von Deutschlandfunk Kultur und Sie können den Wortwechsel auch als Podcast abonnieren, wenn Sie mögen. Hier im Programm folgt die Sendung aus der jüdischen Welt, die sich unter anderem mit der Beliebtheit jüdischer Namen in Deutschland beschäftigt.